Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 233. Heute sprechen wir über den Mythos WrestleMania. Was macht die größte Wrestling-Show des Kalenderjahres eigentlich aus und was macht es so besonders? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der WrestleMania-Reisende, der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich auf den Podcast und ich freue mich natürlich auch auf WrestleMania. Und du hast gesagt, ich soll so ein bisschen so tun, als würde ich mich richtig freuen. Du wirst mich wahrscheinlich gleich fragen, wie meine Vorfreude ist. Tatsächlich, es ist ja jetzt, wir sind kurz davor, aber ich bin von meiner Mentalität her gar nicht so, dass ich jetzt mich so arg immer vorfreue, sondern ich glaube, wenn ich dann am Flughafen bin, dann geht's erst richtig los. Im Moment bin ich noch ganz, ganz relaxed, ganz locker, aber das wird schon, und ich glaube, das wird eine Riesenreise. Das wird mein erstes Mal Amerika und mein erstes Mal WrestleMania.
Genau, erstes Mal WrestleMania ist auf jeden Fall immer was ganz, ganz Besonderes. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir ist das ja schon ein bisschen her. Ich war ja damals bei WrestleMania 20 vor Ort. Damals übrigens auch natürlich New York, ne? Damals noch der Madison Square Garden. Und das ist schon was ganz, ganz Eigenes, muss man ganz klar so sagen. Aber ich muss dich natürlich jetzt trotzdem fragen, weil bei Kai ist ja die WrestleMania-Reise ins Wasser gefallen. Das haben wir ja im letzten Podcast so ein bisschen erklärt, wie das zustande gekommen ist. Erklär mal so ein bisschen, wann hast du den Entschluss gefasst? Wie sind da die Planungen und wie viel Aufwand war das für dich eigentlich?
Also ich hatte ja schon länger den Wunsch, tatsächlich mal nach WrestleMania zu fliegen. Das war schon so einer meiner letzten Wünsche, die ich quasi mir noch nicht erfüllen konnte. Und habe gedacht, warum nicht WrestleMania 35, warum nicht New York? Und dann musste ich erstmal noch ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis finden, die mitfliegen, mitwollen. Und das war am Anfang nicht so einfach, weil die meisten von denen tatsächlich letztes Jahr schon da waren. Und dieses Jahr nicht unbedingt mehr nach New York wollten. New York war denen zu kalt. Und aber dann habe ich dann doch ein paar überreden können und die hatten dann noch Kontakte zu den Reds. Der liebe Jan Grün kennt den Dennis von Reds ganz gut und im Grunde haben die beiden zusammen alles organisiert. Ich habe im Grunde gar nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, ja, mir ist egal, wo ich sitze. So, und Jan hat alle Tickets besorgt und den Flug und der Dennis beziehungsweise hat auch die Kontakte zum Hotel geknüpft und so. Also das war super. Das heißt, ich musste gar nichts machen. Ich habe alles machen lassen.
Wunderschön. Da ist ja auch immer ganz viel drumherum. Also wir wissen, dass New Japan da veranstaltet, WXW ist auch natürlich da und veranstaltet. Es gibt da, glaube ich, auch den ersten Internet-Pay-Per-View, iPay-Per-View, der da von WXW ausgestrahlt wird. Hast du schon Ideen, was du da alles drumherum mitnehmen willst? Wie lange bist du überhaupt da? Also wie fliegst du los? Wie viele Tage bist du da? Nimmst du Raw und SmackDown auch mit?
Ja, ich nehme Raw und SmackDown auf jeden Fall auch mit. NXT TakeOver, werde ich sein. Und ich werde auch die Madison Square Garden Show von New Japan und Ring of Honor sehen. Und natürlich WrestleMania. Aber die Hall of Fame, die lasse ich aus tatsächlich wahrscheinlich, weil die anderen gemeint haben, so spannend wird es nicht und so spannend ist es nicht. Und bei der WXW-Show bin ich tatsächlich auch noch zugegen.
Ja, also einiges, was da passiert. Hall of Fame hast du gerade schon angesprochen. Das ist tatsächlich so eine, so eine merkwürdige Geschichte. Ich weiß, ich habe die 2004, WrestleMania 20, habe ich die auch geskippt tatsächlich, weil ich gesagt habe, so ja, ich wollte lieber zu Ring of Honor gehen damals. Jetzt beim letzten Mal, wo ich da war, bei WrestleMania 32, da habe ich die dann auch mitgenommen. Und muss sagen, das ist eigentlich eine schöne Art und Weise, irgendwie da so einen geselligen Abend zu verbringen, weil es ja doch eher so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sehr nostalgiebehaftet ist und so ein bisschen emotional dabei eben auch. Ist jetzt nicht so super, also ich sag mal so, das ist kein absolutes Pflichtprogramm, aber ist nice to have. Ich glaube, wenn ich du wäre, würde ich auch eher New Japan und WXW und ich weiß nicht was mitnehmen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber es war gar nicht so meine Entscheidung. Die anderen haben es gesagt, also, wie gesagt. Die anderen haben mir auch die Tickets besorgt. Ich lasse das alles erstmal auf mich zukommen, weil ich habe wirklich überhaupt gar keine Vorstellung, wie es alles sein wird. Ich bin ja auch eigentlich jemand, der oft, zumindest bei den Wochenshows oder bei anderen Veranstaltungen, öfters mal die Kämpfe so ein bisschen skippt. Das werde ich ja, wenn ich live vor Ort bin, gar nicht so gut machen können wahrscheinlich.
Das wird schwierig werden auf jeden Fall. Deswegen, das ist eben auch meine Frage, weil ich kann mich eben dran erinnern, ich war ja bei WrestleMania 20, war ich ja auch im Vorfeld von WrestleMania, war ich bei der Ring of Honor Show. Und die haben mich da total weggeblasen mit dem Indie-Style, den die damals gefahren sind. Wie gesagt, ich habe damals so CM Punk gegen AJ Styles gesehen, Jay Briscoe gegen Samoa Joe und so weiter und so fort. Also echt krass. Und dann auch noch dieses total bekloppte Cage-Match, was sie damals gehabt haben. Scramble Cage mit den Plateaus auf den Ecken, wo sich da Jack Evans fast das Genick gebrochen hätte und Teddy Hart, die da runtergesprungen sind. Bei mir war das damals so, dass mir das fast so ein bisschen den eigentlichen WrestleMania-Event so ein bisschen madig gemacht hat, weil das so ein komplett anderer, viel, viel schnellerer Style gewesen ist. Was glaubst du, wie kriegst du da die verschiedenen Stile so unter einen Hut? Also ohne, dass du hinterher sagst, boah, WrestleMania, naja, war schon irgendwie ganz nett, aber...
Ja, ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen. Also ich kenne ja die verschiedenen Stile. Live ist nochmal zu sehen, ist sicherlich nochmal was anderes, aber vor allem, ich bin ja jemand, der auch auf das Production Value achtet. So. Und gerade im WrestleMania, da kann sicherlich keiner mithalten. Die werden ja jetzt schon, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, schon längst angefangen haben, alles zu bauen. Eine Woche vorher, wo wir das jetzt hier in den Podcast ausstrahlen, da wird ja schon begonnen, das alles aufzubauen und sowas. Also es ist hier eine riesen Produktionssache mit dem ganzen Licht, den ganzen LED-Monitoren und allem drum und dran. Das ist ja schon nochmal eine Stufe über allem, was alle anderen Shows in den Tagen davor und danach noch bieten können.
Das stimmt auf jeden Fall. Vor allem auch bei WrestleMania wird ja auch dann nochmal das Feuerwerk ausgepackt. Ich glaube, das wird schon eine Stufe drüber sein, auf jeden Fall. Bist du auch so ein Typ, der dann da in die Merch-Abteilung rennt? Weil bei WrestleMania gibt es ja dann quasi auch so eine eigene kleine Wrestling-Mall, mehr oder weniger, mit Access, wo ja wirklich dann ein riesengroßer Fanartikelladen aufgebaut sind. Autogrammgelegenheit. Nehmt ihr sowas mit? Habt ihr da Pläne, was ihr da machen wollt?
Wir haben erstmal das, was ich gesagt habe, da haben wir schon die Tickets gesichert. Alles andere lassen wir so ein bisschen auf uns zukommen, glaube ich. Ich finde Access auf jeden Fall sehr interessant und sicherlich werde ich mir die Merch-Sachen auch mal so anschauen. Aber ich bin, glaube ich, jetzt nicht der Typ, der sich dann Wrestling-Shirts oder dergleichen kauft. Ein Erinnerungsstück muss auf jeden Fall dabei sein, aber ich schaue mal, was auf uns zukommt. Also ich lasse das die anderen so ein bisschen mitentscheiden. Ich bin da sehr genügsam und freue mich auf diese ganze Menge Wrestling, die ich jetzt aber trotzdem auf mich zukommen wird.
Vielleicht findest du ja Jimmy Hart irgendwie, der dir sein Sakko anbieten kann oder so.
Das wäre super, das würde ich mir wahrscheinlich nicht, aber nicht anziehen, weil es mir nicht passen würde, Jimmy Hart. Das
kannst du wieder
zweimal in mich rein. Das passt ja, obwohl ich auch nicht, ich bin jetzt auch nicht dick oder kräftig, aber so, aber Jimmy Hart ist, glaube ich, trotzdem nochmal eine Spur kleiner und schmaler. Kann ich dir mitbringen, wenn er mich nicht treffen soll und er sagt, hier, du bist doch der Shaggy vom Headlock-Podcast. Ja. Bring nochmal dem Olaf, den höre ich auch gerne, bring dem auch bitte meinen Sakko mit, dann würde ich es dir mitbringen, ja, aber sonst nicht.
Ach so, schade, dann schreibe ich ihm vorher.
Schreibe ihm vorher.
Mal gucken, ob das funktioniert.
Naja. Sag ihm, du warst einmal ein Pasta-Maniac, für die Leute, die Patreon hören, wissen, was ich meine.
Nee, das war sogar im normalen Podcast.
Ach, übrigens. Das war im normalen Podcast, stimmt, jetzt komme ich schon durcheinander.
Ja, genau, das war das erste WCW Nitro Podcast, da haben wir darüber gesprochen. Kannst ihm gerne sagen, dass ich einer der ganz, ganz großen Pasta-Maniacs gewesen bin in der Zeit.
Das wäre ich ihm sagen.
Ja, aber auf jeden Fall, New York wird interessant und WrestleMania hat immer ein ganz anderes Flair und ich bin auch sehr gespannt, was du dazu berichten hast, weil es ist ja auch wirklich viel, viel mehr als nur ein Wrestling-Event und auch da die Frage, was erwartest du ja von dem Drumherum? Du hast gerade die ganzen Wrestling-Veranstaltungen angesprochen, aber auch so die Stadt selber ist ja dann wirklich im WrestleMania-Fieber und das kann ich dir halt eben wirklich bestätigen jetzt schon mal im Vorfeld. Was erwartest du dir da, was da so auf dich zukommt?
Erstmal ganz kurz zur Stadt selber, bevor ich deine Frage direkt beantworte. Ich war ja auch, wie gesagt, noch nie in Amerika und noch nie in New York. New York muss einfach eine ganz, ganz besondere Stadt sein. Ich lasse auch mal das Flair der Stadt auf mich wirken und bin schon gespannt, was mich erwartet. Meine beste Freundin, die sehr oft in New York war, hat mir schon einige Tipps gegeben, was man sich unbedingt mal ansehen soll oder wenn ich mal Zeit habe, überhaupt mal hingehen soll. Ich will sicherlich auch mal aus der Blase des Wrestlings rauskommen, wobei es natürlich wohl schwer sein wird, weil die ganze Stadt ja im Ausnahmezustand so ein bisschen sein wird. Obwohl die Stadt ja riesig groß ist, wird man an jeder Ecke sicherlich auf Wrestling-Fans treffen, weil ja Hunderttausende da ja einfach hinpilgern, weil da ja WrestleMania ist und alles so drumrum. Das ist ja wirklich eine ganze Wrestling-Woche, eine riesen Wrestling-Convention, eine ganze Stadt im WrestleMania-Wahn.
Ja, nicht nur eine Stadt, auch eigentlich eine ganze Gegend quasi. Das zieht sich ja dann quer durch die ganzen Vororte. Da ist eigentlich in jedem Venue, also in jeder Halle irgendwie, wo ein bisschen Platz drin ist, wird ja da eigentlich fast eine Wrestling-Veranstaltung abgehalten. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Wir haben das damals eben auch miterlebt. Klar, wir haben, als ich bei WrestleMania 32 war, hatten wir so unsere Taktgeber natürlich mit Pressekonferenzen und hier und da. Da hatten wir dann nicht so viel Zeit, uns das drumherum anzuschauen. Aber was ich eben geil damals fand, war diese Energie, die du in der Stadt gespürt hast. Das habe ich so in der Form vielleicht klein noch beim Karat erlebt, aber dass du wirklich einfach nur auf die Straße gehst und schon am Flughafen oder wahrscheinlich auch dann im Flugzeug, das wird das Erste sein. Da bin ich sehr gespannt drauf, was du dann erzählst, weil du konntest sofort sehen, als ich damals ins Flugzeug gestiegen bin, ab Frankfurt rüber nach Dallas, da weiß ich genau, du hast zig Leute gesehen, wusstest du sofort, Wrestling-Fan. ich weiß gar nicht, ob das damals gewesen ist oder beim anderen Flug, wo auch tatsächlich dann die Crew quasi die Leute gegrüßt hat, die zu WrestleMania fliegen und all sowas. Und auch an der Grenze, man wird ja immer gefragt, wenn man in die USA einreist, das wird dir wahrscheinlich dann auch passieren, da wird man ja gefragt, so, was machen sie hier? Und dann sagt man eben WrestleMania und dann winken die einen eigentlich sofort durch, weil so, ja, okay, komm, das passt schon so.
Ja, man muss ja vorher dieses Esther-Visum ausfüllen, das musstest du ja bestimmt auch, diesen Antrag. Und da kommen ja so illustre Fragen, wie sind sie ein Terrorist oder haben sie vor, einen amerikanischen Mitbürger zu entführen oder zu töten? Da habe ich glücklicherweise Nein angekreuzt, obwohl ich kurz überlegt hätte, einen Witz zu machen. Ich glaube, das hätte mir nicht viel gebracht wahrscheinlich, außer dass ich mich um WrestleMania gebracht hätte.
Ja, die sind da sehr humorlos, was viele Dinge angeht. Also auf den Zetteln noch viel mehr, aber da auch an der Grenze. Sollte man besser keine Witze machen und so, also.
Ja, aber ich bin schon tatsächlich gespannt. Also klar wird man dann erkennen, das sind Wrestling-Fans und da werden ja etliche, auch aus meinem weiteren entfernten Bekanntenkreis, sind ja einige, die wirklich zu WrestleMania fliegen. Also ich glaube, es sind bestimmt mindestens 100 Leute, die ich kenne, mehr oder weniger über Ecken erkenne, die tatsächlich in New York sein werden, bei WrestleMania sein werden. Und das freue ich mich auch schon, dann die Leute zu sehen, wenn ich sie überhaupt da treffen werde bei der ganzen Menschenmenge. Aber wir sind selber in einer kleinen Gruppe da und ja, es wird schon richtig spannend. Also ich bin schon jetzt so, wo wir drüber reden, tatsächlich doch ein bisschen gehypter als vor dem Gespräch. Ne?
Ja, hilft. Bist ja halt immer so ein Mensch, der da nicht so ekstatisch ist im Vorfeld. Und du bist auch keiner, der so richtig nervös ist, oder?
Nee, tatsächlich auch nicht. Ich bin eigentlich immer so, ich ruhe in mir sehr. Ich habe früher viel Yoga, Meditation und so Sachen gemacht, aber ist ja jetzt auch nicht so spannend. Aber das hat mich, glaube ich, irgendwie so innerlich gefestigt. Das ist auch so, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich eigentlich nicht nervös, was zum einen gut ist, zum anderen aber auch schade ist. Aber auch so jetzt tatsächlich, jetzt im Moment, ich spüre diesen Hype noch gar nicht richtig. Ich glaube, ich hoffe und glaube, dass es passiert, wenn ich im Flugzeug bin, spätestens wenn ich dann in New York bin und einfach in dieser Riesenstadt stehe und nach oben schaue. Das wird schon ein besonderer Moment. Darauf freue ich mich schon.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann da zu erzählen hast. Lass mal so ein bisschen hier wirklich dann auch zum Hauptthema kommen. Ich habe es ja so Mythos WrestleMania getauft. Gerade dieser Festival-Charakter, den das ja mittlerweile hat, das ist ja auch wirklich was für mich jetzt ganz subjektiv eigentlich erst so die letzten Jahre so wirklich aufgekommen ist. Wie siehst du diese Entwicklung? Klar, früher war das alles so extrem weit weg und man hat jetzt schon das Gefühl, dass WrestleMania greifbarer geworden ist, oder?
Ja, WrestleMania ist ja auch greifbarer. Du meinst im Sinne, dass es die Möglichkeiten gegeben sind, da auch wirklich teilzuhaben, das meinst du?
Ja, auch so von der Berichterstattung her, von dem Drumherum. Also man kriegt ja auch viel, viel mehr mit. Früher war man froh, wenn man so mal so 2, 3 Trailer im Vorfeld gesehen hat. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass auf dem WWE-Network, auf YouTube, Facebook, da ist man ja quasi mittendrin.
Na klar, es ist ja auch so, dass WrestleMania tatsächlich auch größer geworden ist. Vielleicht ist WrestleMania ja sogar größer als die WWE selber. Das kann man unter Umständen auch so sagen, weil das ist jemand, wo dann jeder Amerikaner dann auch nochmal denkt, oh cool, WrestleMania, ich schaue zwar kein Wrestling mehr, aber WrestleMania würde ich gerne nochmal irgendwie verfolgen oder mitbekommen. Die Arenen sind ja auch größer geworden. Also früher hat man ja, zum Beispiel WrestleMania 20 war der Madison Square Garden, wie du sagst, Riesenarena. Man dachte, wow, das ist die Arena schlechthin. Inzwischen ist man ja in die Stadien übergegangen. Und wir haben jetzt 80.000 ist ja was Normales mittlerweile geworden, zwischen 60 und 80.000 oder die 100.000, die wir vor einigen Jahren hatten. Das ist ja zwischen Normalität und gerade die Leute aus Europa oder aus der ganzen Welt reisen jetzt an. Das war früher auch nicht so ganz der Fall. WrestleMania ist einfach internationaler geworden. Man hat Publikum wirklich aus der ganzen Welt und das spiegelt sich ja dann auch in den Publikumsreaktionen bei Raw und SmackDown anschließend noch. Also das ist schon einfach größer geworden, einfach was Besonderes geworden und einfach der Ausdruck WrestleMania, das ist tatsächlich vergleichbar mit dem Super Bowl, wenn nicht sogar auch sogar ein bisschen größer mittlerweile, weil der Super Bowl ja auch von den Einschaltquoten her in den letzten Jahren immer weiter nach unten gegangen ist. Und die WrestleMania hat einfach eine Riesenbedeutung, auch so ja hier popkulturell auf der ganzen Welt mittlerweile.
Das auf jeden Fall. WrestleMania ist inzwischen ein fester Begriff geworden, der über die letzten ja dann 35 Jahre geprägt worden ist. Und du hast gerade gesagt, die Zahlen sind ja da auch wirklich ganz interessant. Ne? Also du hast Madison Square Garden angesprochen damals. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel. Das waren so knapp an die 15.000, 20.000 oder sowas in den Dreh. Aber was ich auch interessant finde, was auch so ein bisschen Richtung Mythos geht, sind ja auch die Zahlen, wie sie dann tatsächlich präsentiert werden und wie sie dann wirklich ausfallen. Ne? Du hast gerade die letzten Jahre angesprochen. Wir kennen WrestleMania 32 da in Arlington außerhalb von Dallas. Da wurde ja jetzt inzwischen offiziell von WWE verkündet, dass es über 101.000 Zuschauer gewesen sind und zugleich ist es dann eben so, dass man ja eigentlich knapp an die 80.000 nur gezogen hat, also die gezahlt haben quasi. Also da ist schon eine riesengroße Kluft zwischen. Die Zahlen werden da ein bisschen geschönt tatsächlich, um so ein bisschen die Dimensionen noch anzuheben. Wie erklärst du dir das, dass wir ganz oft so eine Kluft dazwischen haben?
Ja, das hört sich halt einfach besser an, wenn man sagt 100.000 zahlende Gäste oder 100.000 Gäste. Aber das ist jetzt nicht nur im Wrestling so ein Mythos, der da existiert. Der ist in der gesamten Veranstaltungsbranche so. Man erhöht die Zahlen einfach mal gerne. Das hört sich einfach besser an. Auf der anderen Seite wird die WWE ja sicherlich auch gerade was so, dann die Steuern, die sie auf die Tickets zahlen müssen, da müssen sie ja die richtigen Zahlen angeben. Da kommen wir, die erfahren wir so nicht, aber oder erfahren wir dann über Umwege, wie jetzt die genannten 81.000, irgend sowas habe ich irgendwo gelesen, waren es wohl dann offiziell die Zahlen der Gäste, waren das immer noch eine Riesenzahl ist. Aber es hört sich einfach besser an, wenn man sagt über 100.000. Das ist auch einfach, Wrestling ist Show, da kann man die Zahlen auch nochmal verschönern, um einfach einen größeren Show-Faktor zu haben.
Ja, also so ein bisschen Kleckern gehört da zum Handwerk oder so. Wie heißt das? Heißt es Kleckern? Nein, wie heißt es denn?
Ja.
Poltern? Ich weiß es nicht mehr.
Kleckern?
Ja. Okay.
Wobei das jetzt keine Kleckse mehr sind, sondern das sind ja jetzt schon richtige Brocken, die dann draufgelegt werden. Also, aber so, das sind ja jetzt schon 20.000 mehr, die man so nennt. Weil man vorhin im Madison Square Garden 15.000 hat, hat man 18.000 gesagt. So, da fällt es auch nicht so auf. Wenn man jetzt schon über 80.000 ist, kann man auch 100.000 sagen. Denkt sich die WWE. Aber klar, also mich würde es nicht stören, wenn sie die richtigen Zahlen sagen. Selbst 80.000 ist noch eine Riesenmenge an Zuschauern. Also,
absolut.
Das ist ja schon eine unglaubliche Zahl. Aber 100.000 hört sich halt einfach besser an.
Ja. Du hast gerade auch so Faktoren wie zum Beispiel die Popkultur angesprochen. WrestleMania war ja dann auch wirklich etwas, was erst in Amerika natürlich in die deutschen Haushalte, ja, in die Haushalte irgendwie ja Einzug gehalten hat und dann eben auch international. Wie siehst du da die Entwicklung? Also welchen Stellenwert nimmt WrestleMania da inzwischen ein? Du hast es gerade eben schon als Super Bowl des Wrestlings tituliert oder des Sports Entertainments, wie dem auch sei. Was glaubst du, wie ist da die Entwicklung deiner Meinung nach?
Naja, wie gesagt, das hat WrestleMania ist einfach möglicherweise größer geworden als die WWE selber. Das ist einfach ein Event, ein Ereignis, das um die ganze Welt geht. Jeder kennt WrestleMania im Grunde. Jeder kannte damals Hulk Hogan bekommt mit. Also ich meine, selbst in Deutschland, die Leute, die nie American Football schauen sich manchmal den Super Bowl einfach an, weil es einfach was Großes ist. Genauso ist es mit dem Wrestling weltweit. Das ist einfach das Ereignis des Jahres, das Ereignis im Sports Entertainment des Jahres. Und jeder hat da zumindest schon mal von gehört oder weiß, was es ist.
Ja, wie gesagt, mit WrestleMania 1 fing es damals an, auch damals New York, Madison Square Garden, 22.000 Zuschauer. Und das war auch damals schon ein Riesenwagnis natürlich, so eine Wrestling-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Es gibt da DVDs drüber, Dokumentationen, da kann man das sehr gut nachschauen. Und es gibt ja so bestimmte Punkte in der langen Geschichte von WrestleMania, die so wirklich essentiell gewesen sind. Wenn wir jetzt mal so ganz grob durchgehen, von 1 bis 35, was sind da so Punkte, die du auf jeden Fall nennen würdest, Shaggy?
Na, ein wichtiger Faktor, der tatsächlich bei fast jeder WrestleMania dabei ist, sind halt Promis außerhalb des Wrestlings, quasi irgendwie Promis aus dem Showbiz, die einen Sonderauftritt bei WrestleMania haben oder einen Spezialauftritt. Die gab's schon immer, die gab's bei WrestleMania 1 mit Cyndi Lauper, die gibt es auch jetzt dieses Jahr mit den Jungs von Saturday Night Live, ja, und die gab es auch immer schon mit kämpfenden Promis wie ein Lawrence Taylor oder ein Floyd Mayweather oder auch Mr. T ganz zu Beginn. Also die Promis haben da immer schon einen wichtigen Faktor gespielt, weil so kommt man noch mal mehr ins Rampenlicht, so kommt man in die anderen Magazine, so wird auch mal außerhalb der Sportsendung oder des Sports-Entertainment-Sendung auch über Wrestling berichtet, über WrestleMania berichtet, weil da einfach die Promis, die man von woanders her kennt, auch ihren Auftritt haben.
Genau, das darf man auch gar nicht unterschätzen. Wie ist eigentlich deine Stellung zu Prominenten im Wrestling? Findest du, das ist gut? Findest du, das ist doof? Ich werde dir natürlich gleich ein paar Namen nennen, die vielleicht nicht ganz so geeignet waren. Aber so grundsätzlich, glaube ich, bist du jemand, der eher sagt, ja, kann man machen, oder?
Kann man machen und sollte man auch machen. Das ist immer tatsächlich irgendwas, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, was einfach auch so die Wirkung nach außen einfach nochmal größer macht, nochmal bereichert. Auch wenn es jetzt keine unbedingten Superstars-Namen sind. Die gab es ja auch. Man hat auch einen Arnold Schwarzenegger schon mal involviert, einen Donald Trump, über den wir auch schon gesprochen haben. Also das sind ja jetzt mittlerweile auch Riesennamen. Und auch ein Lawrence Taylor war zu dem Zeitpunkt ein Riesenstar. Also, und Mr. T nicht zu vergessen. Also das sind schon Namen, die auf jeden Fall was bringen. Aber auch eine Pamela Anderson oder wen wir da alles hatten. Wir werden gleich noch ein bisschen Name-Dropping machen, wie du es versprochen hast. Das bringt schon wirklich eine gute Außenwirkung. Und warum auch nicht? Klar, als reiner puristischer Wrestling-Fan kann man sich daran stören, genauso wie man sich daran stören kann, dass da so viele Allstars auch eingesetzt werden, was ein anderer Punkt ist, den wir sicherlich noch besprechen werden. Aber es gehört auch einfach irgendwie dazu. Man will bei WrestleMania die größten Namen aus allen möglichen Bereichen haben, aus dem Wrestling und aus der Wrestling-Vergangenheit und auch aus dem Showbiz. Warum nicht? Das gehört einfach dazu.
Ja, und tatsächlich waren Prominente immer ein ganz wichtiger Faktor, um nochmal ja, Medienvertreter zu ziehen, aber auch einfach, um nochmal eine ganz besondere Stimmung aufkommen zu lassen. Ne? Und wenn wir da gleich von vorne weggehen, WrestleMania 1, du hast gerade schon Cyndi Lauper angesprochen, das kennt man. Jemand, der auch noch mit dabei gewesen ist, ist ja zum Beispiel ein Muhammad Ali, der Special Referee im Main Event gewesen ist. Ne? Und dann eben auch noch einen Mr. T, der damals ja wirklich durch Rocky und das A-Team und was weiß ich alles, der war einfach mega bekannt und sowas hast du gebraucht, um wirklich die nächste Stufe zu gehen und diese Geschichte zieht sich ja durch, also immer wenn WWE, WWF so ein bisschen am Kämpfen gewesen ist, finde ich, hat man versucht auch mal so diesen Glamour von Promis nochmal mit reinzuholen, egal ob es jetzt sowas gewesen ist, du hast es gerade schon angesprochen, Floyd Mayweather bei WrestleMania 24 oder dann eben auch einen Mike Tyson bei WrestleMania 14 im Vorfeld. Der hat ja wirklich dann nochmal, Shaggy, die Geschicke quasi im Monday Night War komplett gedreht.
Ja, gerade ein Mike Tyson, also den du gerade erwähnt hast. Ich weiß noch, wie ich damals noch vorm Fernseher saß und RTL die RTL-Nachrichten gesehen habe. Und dann kam im Sport plötzlich dieser Bericht, dass Mike Tyson ja hier beim Wrestling eingegriffen hat und es eine Keilerei zwischen ihm und dem Wrestling-Star Steve Austin gab. Und dann wurde über WrestleMania und so weiter berichtet, dass er da auch noch einen weiteren Auftritt haben wird. Das ging schon um die ganze Welt, das ging viral einfach. Jeder hatte darüber berichtet und es hat die WWE auch nochmal bekannter gemacht. Und die anderen, die WrestleMania 1-Promis, die du erwähnt hast, also ich würde so weit gehen zu sagen, dass ohne die möglicherweise WrestleMania nie so groß geworden wäre. Man redet immer über Hulk Hogan und Vince McMahon, aber ein wichtiger Faktor waren einfach die Promis. Die haben das auch über MTV und über diese ganzen anderen Kanäle nochmal bekannter gemacht damals. Und wer weiß, wie WrestleMania heute stehen würde, hätte man nicht Cyndi Lauper oder Muhammad Ali oder Mr. T bei WrestleMania 1 gehabt. Wer weiß das schon.
Oder Kid Rock bei WrestleMania 25.
Ja, es gibt auch Negativbeispiele, die, gerade die, was einige Musik-Acts anbetrifft. Ich habe nichts dagegen, wenn dann ja Leute wie Limp Bizkit oder Kid Rock da auftreten, aber wenn sie dann gleich fast eine halbe Stunde spielen, ist das tatsächlich viel zu viel.
Ja, aber auch die Musik gehört eben dazu, ne? Und eine Sache, die ich gerade noch so erwähnen wollte, wir haben ja letztens in den Helden aus der zweiten Reihe über Bam Bam Bigelow gesprochen, dann eben auch über Lawrence Taylor, ne, bekannter Footballer. Und da war ja einer der Gründe, weshalb die beiden im Main Event standen, dass man eben Angst gehabt hat, wenn quasi ja der Kampf irgendwo in der Mid- oder Undercard stattfinden würde, dass womöglich die Medienvertreter gehen würden und über den Rest des Events nicht mehr berichten würden. Also so groß ist der Einfluss von so großen Stars in prominenten Rollen. Man darf das nicht unterschätzen. Wir sind da, glaube ich, also ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist. Bei dir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter als bei mir, gerade früher. Fand ich Prominente furchtbar im Wrestling. Ich fand es immer ganz schrecklich, es hat mich nie richtig interessiert, aber so im Nachhinein muss man eben sagen, ja, das macht dann eben schon Sinn und auch die Musik-Acts, die kommen dann eben auch mit dazu, gerade auch, wenn man dann sowas haben wie, wie hießen der denn? Na, wie hieß ja Lemmy und seine Truppe? Für
Motorhead. Ex-Mus-
genau, Motorhead, mein Gott, ich habe den Namen schon vergessen, ja.
Eieiei.
Ne, die dann irgendwie den Special Entrance Theme singen. Wir hatten natürlich jetzt auch Leute wie, keine Ahnung, Pitbull dabei gehabt. Nicht meine Welt, was Musik angeht, aber eben trotzdem zu dem Flair, was man da gehabt hat, hat das auch funktioniert. Wir hatten auch Legenden wie Aretha Franklin natürlich, WrestleMania 3 da gehabt mit America the Beautiful. Das hat ja auch eine lange Tradition, ne?
Ja, und WrestleMania 23 übrigens hat sie es nochmal gesungen, ja, am Anfang. Ja, aber klar, es ist noch cooler, wenn man die Bands auch irgendwie einbindet. Du hast es gerade gesagt, Motorhead, Entrance Theme gesungen. Limp Bizkit haben das ja auch beim Undertaker gemacht oder Snoop Dogg hat das bei Sasha Banks gemacht, dann ist es natürlich noch cooler, dann ist es noch mehr involviert, dann wirkt es nicht so wie so ein Fremdfaktor, als wenn jetzt ein Kid Rock einfach 20 Minuten seine eigenen Songs singt, ohne wirklichen Bezug zu den WrestleMania, zu den Wrestlern dabei, dann ist es nochmal schwieriger, aber auch das gehört irgendwie dazu.
Ja, wir hatten auch Living Color natürlich bei WrestleMania 29, die Cult of Personality für CM Punk gesungen haben, wir hatten Mark Crozer and the Rels, die hier das Team für Bray Wyatt gesungen haben, inklusive Zombies und so. Also das unterstreicht einfach, finde ich, nochmal diese ganzen Geschichten. Wir haben letztens ja auch über Special Entrances und sowas gesprochen und ich weiß gar nicht, dass irgendwie, wenn ich zu WrestleMania fahre oder wenn ich WrestleMania sehe, ich erwarte auch diesen Pomp irgendwie. Ich erwarte Special Entrances und ich glaube, das ist bei dir nicht anders. Oder was erwartest du dir für dieses Jahr?
Ja, ich gehe jetzt erstmal ohne Erwartungshaltung ran, weil ich ja noch nicht da war. Aber man kennt ja diese ganzen Special Entrances und das ist ja schon was Besonderes. Da will ich auf jeden Fall ein paar sehen. Beim Main Event definitiv und noch bei den anderen Titelmatches oder bei den Titelmatches um die Haupttitel zumindest, dass man da in irgendeiner Art und Weise noch Special Entrance hat. Das ist ja auch immer so. Das gehört ja auch dazu. Und das Feuerwerk, was du angesprochen hast, was man sonst ja auch nicht mehr sieht, das ist auch immer bei WrestleMania noch präsent. Also da gibt's so viel, auf das ich mich freue. Gerade so, ich bin ja sowieso ein Fan der Entrances und wenn dann nochmal so ein Special Entrance ist, ich werde da sicherlich abgehen.
Ja, ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Also ich kann mich auch noch dran erinnern, wenn dann irgendwie Triple H reinkommt, das ist eben dann was ganz, ganz anderes. Oder auch ein Undertaker. Ich kann mich noch bis heute dran erinnern, als der Undertaker ja bei WrestleMania 20, als er zurückgekommen ist und dann gehen plötzlich die Lichter aus und du hast die Druiden, die mit den Fackeln auftauchen und du hast auf einmal das Gefühl, was auch ganz logisch ist, es wird kalt in der Halle. Einfach natürlich, weil die Lichter aus sind irgendwo, aber du denkst in dem Moment, scheiße, es wird kalt, der Undertaker kommt. So,
ich glaube, in New York wird sowieso kalt, aber das ist ein anderes Thema.
In der Halle ja nicht immer, ne? Also ja. Da bin ich eh gespannt, wie das auch wettertechnisch wird, ne? Also mal gucken, was ihr da für Spaß habt. Ich kann mich an WrestleMania 20 zurückerinnern. Da hatten wir im Tage drauf, wo wir dann nach Boston gefahren sind mit dem Zug, da hatten wir einen Blizzard. Das war auch richtig geil. Das war wirklich so, da wollten wir abends zu SmackDown, das ging noch, der Hinweg ging noch und wir wollten dann zurück irgendwie ins Hotel kommen und so amerikanische Großstädte sind halt wirklich riesige Großstädte und draußen lag auf einmal so knietief, also auch für normal große Menschen, lag auf einmal der Schnee und wir hatten wirklich Probleme gehabt, überhaupt ein Taxi zurückzufinden, das uns irgendwie zum Hotel bringt. Und da, weiß ich noch, habe ich mit den anderen im Taxi gesessen. Der andere Teil der Gruppe war schon vorausgefahren und ich durfte endlich mal die legendären Worte sagen, follow that car. So, also das war schon was Besonderes und ich hoffe auch, dass ihr da keine Probleme habt. Zum Mythos WrestleMania tragen aber nicht nur die Prominenten bei, die gehören natürlich auch drumherum. Es gehört natürlich auch so das Matchgeschehen an sich natürlich dazu, ne? Also, wir haben legendäre Auseinandersetzungen gehabt. Und Shaggy, was fällt denn dir da so ein, wenn du da so in die Historie zurückkommst? Welche Matches waren da wirklich bahnbrechend für WWE?
Naja, das allererste Match, was ich nennen muss, wäre wahrscheinlich auch das Match, was du zuerst nennen würdest, ist natürlich WrestleMania 6, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. So, das war das größte Match zur damaligen Zeit und das ist für heute auch noch unvergessen. Sicherlich nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern einfach, weil es ein ganz besonderes und großes Match war und es hatte eine große Bedeutung. Letzten Endes nicht die große Bedeutung, die es hätte sein können, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz, ganz wichtiges Match gewesen.
Ich würde tatsächlich noch ein bisschen früher natürlich da reinblicken und dann WrestleMania 3, Hulk Hogan gegen Andre the Giant.
Klar, definitiv, der Body Slam, der um die Welt ging, da hast du vollkommen recht, aber das war ja auch vor unserer Zeit so ein bisschen. Also
das stimmt.
Das werde ich aber auch als nächstes genannt, aber zuallererst fällt mir halt, denke ich an WrestleMania 6, klar, WrestleMania 3 total wichtig, aber auch so bahnbrechende Matches wie das Leather-Match zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon, ja auch eine großartige Geschichte und eines ja der prägendsten Matches überhaupt in der WrestleMania-Geschichte, definitiv. Oder auch die TLC-Matches, also das ist war ja auch was ganz Besonderes. Oder das erste Money in the Bank Match. Also Matches, die man bis heute nicht vergessen hat.
Ja, da sind viele dabei. Es gab auch natürlich auch viele Innovationen dabei. Weißt du eigentlich, wer den Namen WrestleMania quasi erfunden hat?
Ja, also werden wahrscheinlich Vince McMahon und Hulk Hogan beide sagen, sie hätten es erfunden. Aber letzten Endes ist es wahrscheinlich jemand anders, wenn du mich so fragst.
Richtig, es war Howard Finkel, der den Namen anscheinend Vince McMahon vorgeschlagen hat.
Okay, wusste ich nicht. Klar, kann schon gut sein.
Nee, es ist so steht es zumindest offiziell bei Wikipedia, sagen wir es einfach mal so.
Dann muss es ja stimmen.
Dann muss es stimmen, weil da kann niemand irgendwie was Falsches reinschreiben.
Vielleicht hat Howard Finkel selber reingeschrieben. Aber wer weiß das. Vielleicht. Nee, aber bei ihm kann ich es mir total vorstellen. Der war ja damals auch wirklich das Sprache und auch wichtig für am Anfang, so für Wrestling und für WrestleMania. Das war die Stimme der WWE und das war auch jemand, auf den Vince McMahon ja auch gehört hat. Und kann ich mir schon gut vorstellen, dass er das geprägt hat, den Namen.
Ja, also du hast gerade WrestleMania 6 angesprochen. Ist natürlich jetzt auch eine sehr, wie soll man sagen, europäische, deutsche Denkweise so ein bisschen, das da in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ich glaube, WrestleMania 6 war für ganz viele so der Einstiegspunkt ins Wrestling, oder?
Ja und nein. Also ich glaube, für viele, die von Anfang an quasi beim deutschen Wrestling-Boom oder vor dem deutschen Wrestling-Boom schon dabei waren, ist natürlich WrestleMania 6 immer das, was die als erstes nennen. Aber ich habe tatsächlich viele Leute in meinem Bekanntenkreis, gerade so Leute, die ich über die WXW kenne, die mit der WXW, mit der WCW angefangen haben tatsächlich. Also die haben erst dann, als die WCW auf DSF groß wurde, da haben sie erst angefangen mit dem Wrestling. Die haben mit WrestleMania 6 noch nichts am Hut. Aber so viele Leute wie uns, die ganz quasi vor dem Boom schon dabei waren, klar, da ist WrestleMania 6 das prägendste Ereignis.
Ja. Also bei mir war es halt auch so, ich glaube, bei David ist es auch so, also da gibt es einige, die da dran gedacht haben.
Ja, bei Kai war es zum Beispiel WrestleMania 34.
Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, bei Kai war das die WrestleMania, bei der
Jeff Hardy und Rey Mysterio dabei waren auf jeden Fall.
Ich meine, es war die, wo Rey Mysterio Champion geworden ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, vielleicht war es 23?
Ja, dann ist er doch länger dabei als gedacht, aber es war nicht 23.
Nicht?
Es war später, nein, das war auf jeden Fall später.
Okay. Oder? Warte mal, 21 war Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio?
Ja, kann auch sein.
Nee, 22
war es.
Ja. Ja, aber wir haben gerade so ein bisschen über Matches gesprochen, die WrestleMania ausgezeichnet haben. Ich glaube, da muss man auch die Match-Serie zwischen Austin und The Rock natürlich nennen, einfach weil das waren monumentale Matches, zwei der größten aller Zeiten, mal so ganz blöd platt formuliert. Weil ja,
und die Matches hatten wir dreimal quasi und das waren alles bedeutende Matches und quasi eine Match-Serie bei WrestleMania, die dann auch wirklich funktioniert, ist schon was Besonderes und das war es definitiv.
Ja, also das gehört da natürlich auch mit dazu. The Rock hat man da auch wirklich heranwachsen sehen quasi in diesen drei Matches. Ne? Beim ersten war er natürlich der Champion gewesen, aber ich finde, da war er noch nicht 100% auf derselben Stufe wie Austin damals, sondern die hat er dann erst bei WrestleMania 17, ist für mich immer noch die beste WrestleMania. Finde ich auch eigentlich?
Ja, WrestleMania 17 ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Also ich tue mich schwer, jetzt für eine WrestleMania zu entscheiden, aber WrestleMania 17 gehört definitiv in die Top 3.
Ja, also das waren schon geile Matches einfach, die drei da abgeliefert haben, bis dann, die beiden da abgeliefert haben, bis WrestleMania 19, wo er dann auch Austin seine Karriere mehr oder minder beendet hat. Das war was ganz, ganz Besonderes. Genauso auch die Fehde zwischen Undertaker und Kane, die wir ja auch diverse Male gehabt haben. Die beiden sind ja schon bei WrestleMania 14 aufeinander getroffen, da sicherlich im besten Match, das sie gehabt haben. Aber ich habe die beiden ja auch live gegeneinander gesehen bei WrestleMania 20. Was kein so gutes Match gewesen ist. Aber trotzdem die Storyline der beiden auch etwas, was WWE und auch WrestleMania über die Zeit geprägt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Teil der WrestleMania-Geschichte. Aber auch so Sachen, du wirst es vielleicht jetzt nicht so gern hören, aber Once in a Lifetime war eigentlich auch was ganz, ganz Großes. Das erste Aufeinandertreffen von Cena und The Rock war ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Hätte man das nicht mit dem Twice in a Lifetime kaputt gemacht, wäre das sicherlich noch weit oben im Standing. Oder auch Hogan gegen The Rock war auch ein ganz wichtiges Match.
Das stimmt. Das sind ja diese, ich habe es ja auch mal bei uns auf dem Handout so ein bisschen diese, ja, Fackelübergaben fast schon Matches, ne? So würde ich die mal bezeichnen. Also gerade Hogan gegen The Rock war ja schon sowas, das hat man nie so recht erwartet, weil es sind einfach zwei Wrestler vollkommen verschiedener Generationen und dass man die beiden hier nochmal so sieht und dass dann auch das Publikum so mitgespielt hat, die waren ja heiß wie Frittenfett, gerade auf Hulk Hogan, und dass man sowas nochmal bekommt und ne, diesen Kampf der Generationen hat, das ist dann wirklich auch schon was ganz Besonderes. Und wenn wir gerade da schon sind, es gab ja wirklich diese Passing the Torch Moments, die wir da eben gesehen haben. Ich würde auch zum Beispiel, wir haben es gerade schon angesprochen, Shawn Michaels gegen Bret Hart würde ich auch da mit reinpacken, oder? Also das Iron Man Match als dann
auf
Shawn
jeden
Michaels.
Fall. Es ist umstritten, viele mögen es nicht, aber ich mochte das Iron Match sehr und gerade das war ja auch ein Passing the Torch Match auf jeden Fall, das kann man so definitiv sagen. Da hatten wir ja aber auch einige, wo die Fackel weitergegeben wurde. Also klar, The Rock Hogan kann man so sagen, wobei The Rock da ja auch schon über seinem Erfolg schon drüber war und der so lange danach auch nicht mehr dabei war. Aber andere Matches, wie jetzt die ersten Titelgewinne von Cena oder Batista, die ja dann auch lange Zeit Aushängeschilder ihres Brands waren, die waren ja auch so Passing the Torch Moments. Oder ein ganz, ganz besonderer Moment, der jetzt aber auch im Nachhinein nicht mehr so besonders ist, ist sicherlich das Ende von WrestleMania 20, wenn man da am Ende Eddie Guerrero und Benoit feiern sieht. Das war schon ein besonderer Moment, der sicherlich durch das, was danach kam, auch alles zunichte gemacht wurde. Aber so in dem Moment dachte man ist bei was ganz, ganz Großem dabei. Oder Daniel Bryans Titelgewinn bei WrestleMania. Also das sind alles so große Momente, wo man gewusst hat, dass da ist jetzt, oder dachte zu dem Zeitpunkt, da sind jetzt neue Stars gemacht worden.
Wo ordnest du da Roman Reigns Matches ein? Also
die waren alles Passing the Torch Matches.
Ja, eben. So, also klar, bei WrestleMania 31 war es ja auch ursprünglich angedacht, dass er gewinnt. Dann hat man sich ja dann doch für den Cash-In entschieden. Bei WrestleMania 32 gab es das Match gegen Triple H. Und dann eben bei WrestleMania 33 ja gegen den Undertaker. das waren eigentlich alles Passing of the Torch Matches, aber so richtig funktioniert hat das nicht, ne?
Nee, was leider am falsch aufgebauten Charakter eines Roman Reigns, glaube ich, lag. An ihm selber lag es nicht, weil er ist jemand, der sicherlich das Aushängeschild der WWF sein kann und sein muss. Ich meine, schauen wir mal, wie es jetzt mit ihm weitergeht nach seiner Krankheit, nach seiner Rückkehr. Ist er jetzt auf der Position, auf dem die WWE ja schon länger haben wollte? Ich hoffe, sie versaut es nicht wieder, weil Roman Reigns ist jemand, der die Liga tragen kann. Er hat einfach er ist ein gutes Gesamtpaket, er hat das Aussehen, er ist kein schlechter Wrestler und er hat auch das Charisma. Also es ist so, er kann die WWE tragen. Schauen wir mal, wie es mit ihm jetzt weitergehen wird.
Ja, das muss man dann mal abwarten einfach, weil in den letzten Jahren, das hat man dann eben schon, also man hat es einfach versaut, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Da hat man was probiert mit dem Holzhammer und mit einem Charakter, der eigentlich noch nicht so weit gewesen ist, da zu stehen. Und wir haben ja auch die letzten Jahre sehr geschimpft, nicht über Roman Reigns als Wrestler unbedingt, sondern über die Art und Weise, wie ein Roman Reigns hier eben dargestellt worden ist. Und deswegen tue ich mich da sehr schwer, das wirklich auch als diese Passing the Torch Moments irgendwie einzusortieren, weil es sich nicht so anfühlt. Also ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Fühlt sich das bei dir nach diesem, da gibt jetzt wirklich ein Triple H die Fackel an Roman Reigns weiter, die Verantwortung und so für die Company. Fühlt sich bei mir nicht so an. Auch beim Undertaker nicht.
Nee, fühlt sich nicht so an. Liegt daran, dass das Publikum das nicht wollte. Also bei einem Daniel Bryan hatte man ja so das Gefühl, dass man jetzt hier den nächsten großen Schritt geht, bevor auch seine größere Verletzung kam. Da hat endlich die WWE ihm das Vertrauen geschenkt und ganz am Ende von WrestleMania feiernd mit den Gürteln oder dem Gürtel stehen zu dürfen. Das war schon Passing the Torch Moment, definitiv. Allerdings kam da die Krankheit dazwischen. Bei einem Roman Reigns ist es ja so, dass das Publikum es einfach so nicht sehen wollte. Und von daher, das Publikum muss schon dabei sein, wenn der neuen Generation dann die Fackel übergeben wird, jetzt die Liga zu tragen, dann muss es auch jemand sein, hinter dem das Publikum steht. Sei es jetzt, es kann ja auch ein Heel sein, den das Publikum halt dann wirklich hasst, aber in dem Fall man hat den Charakter Roman Reigns einfach nicht gemocht. Das ist nochmal ein Unterschied.
Das ist es dann eben auch, ne? Und dadurch macht das dann diese eigentlich geplant besonderen Momente so ein bisschen kaputt. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Wrestler, die quasi bei WrestleMania ihren Breakout haben, mehr oder weniger. Ne? Du hast gerade schon angesprochen, ich glaube, da gehören zum Beispiel die Teilnehmer an den TLC-Matches zum Beispiel mit dazu. Ne? Die Hardys, Edge und Christian und auch die Dudleys. Und Shawn Michaels ist natürlich jemand, also sind wir mal ehrlich, wenn wir ganz weit zurückblicken, irgendwie Shawn Michaels bei den Rockers und dann den Sexy Boy Shawn Michaels und dann hinterher eben wirklich Mr. WrestleMania Shawn Michaels, glaube ich, auch jemand, Der ist durch WrestleMania groß geworden, genauso wie John Cena und Batista und Daniel Bryan hast du gerade schon genannt. Was glaubst du, abseits der großen Main-Events, gibt es da besondere Matches, die dir so in der Midcard einfallen, wo du sagen würdest, ja Mann, die haben mich so komplett abgeholt und da auf die habe ich mich teilweise mehr gefreut als auf die Main-Events? Weil mir fallen da schon spontan so ein paar Dinge ein, wo ich sagen würde, yes, das war's.
Ja, ich habe auf jeden Fall das Leitermatch Shawn Michaels gegen Razor Ramon, was ja auch nicht der Main Event war, wobei es da ja auch Backstage schon einige Probleme mit gab, aufgrund der Länge des Matches, aber da reden wir sicherlich auch noch drüber. Genau. Aber klar, die Money in the Bank Matches, als sie noch bei WrestleMania waren, die waren für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Was gefehlt, als man das dann weggenommen hat von der WrestleMania Card und ein eigenes, großes Ereignis daraus gemacht hat. Das fehlt mir heute immer noch. Ich finde, das ist sowas, was irgendwie richtig toll zu WrestleMania gepasst hat. Die Battle Royals, die ja jetzt jährlich stattfinden, die sind auch okay, um allen Wrestlern, die quasi keinen Spot auf der Card bekommen haben, irgendwie nochmal eine Möglichkeit zu geben, bei WrestleMania anzudrehen. Finde ich in Ordnung. Ist sicherlich für das Publikum auch ganz cool, dann sowas auch nochmal zu sehen. Aber da gibt es einige Matches, die man da erwähnen könnte, die nicht im Main Event standen, die aber zu was Besonderem geworden sind. Du hast TLC-Matches, haben wir beide jetzt schon angesprochen. Das ist sicherlich so das Match aus der Midcard, was alles andere überstrahlt hat im Nachhinein. So, wir reden heute noch drüber. Aber da gibt's eine Reihe von Matches. Fällt dir noch gerade eins ein, Olaf? Ich muss noch mal nachdenken.
Ja, natürlich. Das ist ja auch immer so schwierig, weil die Frage hatte ich nicht auf dem Handout. Deswegen, das war jetzt spontan improvisiert.
WrestleMania 3. Ja, jetzt würde ich dein Handout lesen.
Ja, das kommt auch noch schwer mit hinzu. WrestleMania 3, Steamboat gegen Randy Savage zum Beispiel, ist da, glaube ich, so das Aushängeschild. Da ist das zwei Leute eigentlich in einem vergleichsweise, also es war damals kein kleines Match, aber halt eben schon nicht so groß aufgebauten Match und nicht so groß dargestellten Match wie Hogan gegen Andre the Giant, dass die einfach hier einen Klassiker abliefern.
Ganz klar, aber das war auch vor unserer Zeit und als wir angefangen haben, hatte man schon gesagt, das war ein großes Match, was besonders war. Aber viel besonderer sind ja die Matches, wo man es vorher vielleicht nicht so ganz erwartet und man sich drauf freut und dann wird da wirklich einfach die Hütte abgerissen und das sind so, das ist halt echt schon nochmal was Geileres einfach nochmal.
Ich würde da auch WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper. Ich habe mich damals sehr drauf gefreut. Aber dass das Ding dann so gut werden würde, hätte ich auch damals nicht erwartet.
Das war auf jeden Fall ein Hammer-Match, was auch bis heute in Erinnerung geblieben ist. Gerade so die Finishing-Sequenz, die habe ich bis heute nicht vergessen. Und wir haben jetzt fast 30 Jahre später und es ist immer noch im Kopf drin. Das ist schon geil. Ganz besonderes Match, auf das ich mich warum auch immer mal gefreut hatte, da können wir jetzt ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, es war glaube ich auch WrestleMania 10. Das war das 10-Man-Tag-Team-Match. ich fand so ein Gerümpel-Match, auf das habe ich mich irgendwie gefreut, auf der Card, also so reingewürfelt waren. Und dann fand es ja auch nicht statt.
Ja, also das war ja damals dann aufgrund der Zeitüberschreitung von Razor und Shawn, die ja einfach mal ein bisschen länger gemacht haben. Deswegen musste dann dieses Match gestrichen werden und offensichtlich hat sich dann auch ein Macho Man Randy Savage sehr lautstark Luft darüber gemacht und hat gesagt, hier, das ist respektlos den Kollegen gegenüber. Aber ja, also Midcard, richtig gute Midcard-Matches gehören eben auch dazu irgendwo.
Es wäre keins geworden, ich wollte es jetzt einfach nochmal erwähnen, dass wir das nochmal angesprochen haben. Bei den Gestalten, die dabei waren, wir müssen es ja auch mal sagen, die Smoking Guns waren dabei, Tatanka, glaube ich, noch Bob Holly noch als Spark Plug Holly und ich glaube, der Monster Street Kid auf der einen Seite gegen die Headshrinkers, ist es richtig? Gegen Wicked the Model Mattel, Double J, Jeff Jarrett und wer war? Der iOS war der andere und so. Die waren natürlich, extrem sauer. Die haben sich auf dem WrestleMania Paycheck und auf dem WrestleMania Veranstaltung vor dem Publikum auftreten zu dürfen gefreut und dann konnte es nicht stattfinden und dann so ein gestandener Mann wie Randy Savage hat sich dann auch für die eingesetzt und hat sich da zu Recht auch aufgeregt darüber. Das war natürlich schade. Sowas ist natürlich heftig, wenn sowas gestrichen wird. Es ist ja nicht das einzige Match. Es wurde, glaube ich, auch irgendwann mal ein Damen-Match gestrichen von der WrestleMania-Card sehr kurzfristig. Da haben sich die Damen auch nicht so drüber gefreut, aber das hat nicht so hohe Wellen geschlagen wie damals bei WrestleMania 10. Weil es auch letzten Endes egal war, ob das Match stattgefunden hat oder nicht.
Das Match hat doch, glaube ich, dann später noch irgendwie stattgefunden. Und ich meine, da haben dann die Heels haben am Ende gewonnen.
Also ja gut, so bei der nächsten oder übernächsten War-Show. Aber klar, trotzdem, das Match hätte jetzt keine große Bedeutung gehabt. Aber für die Wrestler selber hat es eine große Bedeutung, bei WrestleMania aufzutreten. Und das ist halt schade gewesen.
Genau, so ein paar andere Midcard-Matches, die man hier noch so nennen könnten. Zum Beispiel ein Christian gegen Chris Jericho bei WrestleMania 20 fällt mir da noch ein. Kurt Angle gegen Shawn Michaels gab's auch. Das war auch richtig geil. Ich muss auch sagen, dass ich Shane McMahon gegen X-Pac damals von WrestleMania 15 recht gerne mochte. Das war auch sowas, was ein bisschen untergegangen ist. Generell viele Matches von Shawn Michaels natürlich, die auch da in die Midcard abgeschoben worden sind. Also abgeschoben in Anführungsstrichen. Shawn Michaels gegen Ric Flair fällt mir da auch ein. War auch ein Midcard-Match eigentlich. Und hat da wirklich alles weggepustet. Also das gehört auch dazu. Neben den großen Main-Events, ich meine, WrestleMania sind immer sehr lang und sehr ausdauernd. Da gibt's eben dann auch immer wieder die kleineren oder die großen Matches in der Midcard, um es einfach mal so auszudrücken. Das war dann immer was, auf das man sich freuen konnte. Oftmals dann auch eben vor allem mit dem Fokus aufs Wrestling, wenn ich bei an Shawn Michaels gegen Kurt Angle vor allem denke. Ich glaube, das ist eines der besten Wrestling-Matches, was wir da irgendwo im Midcard-Bereich haben.
Auf jeden Fall. Aber nicht nur die großen und guten Matches in Erinnerung geblieben, auch in der Midcard auch so andere Matches wie jetzt zum Beispiel Crush gegen Doink. Das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Das wäre auch WrestleMania.
Yes.
Mit dem zweiten Doink. Ich meine, das ist bis heute auch in Erinnerung geblieben, dieser Moment einfach. Und das war kein besonderes Match. Aber so Sachen gehören auch einfach dazu. Und was auch den Mythos WrestleMania, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen sollen, aber ich spreche es jetzt einfach an, was auch zum Mythos WrestleMania sicherlich lange gehört hat, ist die Streak des Undertakers, die ja mehr oder weniger durch Zufall entstanden ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt von WrestleMania gewesen. Lange Zeit, viele Jahre lang. Genau genommen 21 Jahre.
Genau, bis WrestleMania
22 Jahre. Einmal hat Undertaker aussetzen müssen.
Stimmt, aber ja, das gehörte auch dazu. Und das war ja auch da wieder. Es gibt ja so diverse Mythen und Legenden, die sich so WrestleMania ranken. Und es gibt ja auch so diverse Geschichten, was die WrestleMania-Streak angeht. Ne? Da hieß es ja, ursprünglich hätte ein King Kong Bundy diese Streak beenden sollen, weil damals war den Offiziellen gar nicht so richtig bewusst darüber, dass sie da überhaupt eine Streak in der Hand gehabt haben. Das war WrestleMania 11. Es gab eben dann King Kong Bundy gegen den Undertaker und erst danach ist einem quasi aufgefallen, so, huch, der Undertaker ist ja die letzten, ich weiß gar nicht, sechs WrestleManias unbesiegt. Vielleicht kann man daraus ja was machen. Ne? Und dann gab es nochmal die Gerüchte, dass auch ein Kevin Nash den Undertaker dann besiegen können sollte, irgendwie WrestleMania 13. Hat man da zum Glück auch nicht gemacht. Also, die Streak des Undertaker ist was ganz Besonderes und auch da stelle ich jetzt hier die Gretchenfrage natürlich. Glaubst du, man hätte die leben lassen sollen und haben die zwei Niederlagen, die der Undertaker jetzt gegen Brock Lesnar mit dem Ende der Streak und dann auch noch gegen Roman Reigns, hat das den Mythos Undertaker, der glaube ich auch zu dem Mythos WrestleMania dazu gehört, hat das den geschadet, hat der den angekratzt?
Ja und nein, sicherlich. Also Undertaker kratzt gerade selber an seinem Mythos leider, so was das Wrestlerische angeht. Und gerade das Match gegen Roman Reigns, da war er einfach nicht mehr auf der Höhe seiner selbst. Das war kein gutes Match. Das gegen Brock war ja noch unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob Brock der Richtige war. Da würden alle sagen, nein, er war nicht der Richtige, gegen den man die Streak opfern musste. Es ist nun mal passiert und es war okay. Es war ein großer WrestleMania-Moment. Irgendwann hätte man die Streak beenden müssen. Wäre vielleicht cooler gewesen, gegen einen jungen, aufstrebenden Star das zu machen, als jetzt gegen jemanden wie Brock Lesnar. Aber es ist so passiert, wie es war. Und es ist ein besonderer Moment einfach, das Ende der Streak. So kann man es zumindest stehen lassen. Ob es jetzt der Richtige war, der die Streak brechen durfte, ist eine andere Frage.
Ja.
Besser als ein King Kong Bundy auf jeden Fall, bei Brock Lesnar definitiv. Und auch besser als Kevin Nash bei WrestleMania 13 oder was du erwähnt hast. Also ich bin schon froh, dass wirklich die Streak so lange angehalten hat. Wobei man auch sagen muss, dass, wie gesagt, die ist am Anfang durch Zufall entstanden. Man hatte ja keine wirklich großen Gegner dem Undertaker vorgesetzt. Und das Match gegen Giant Gonzalez, was ja auch im Vorfeld war, das endete ja nur durch Disqualifikation. Und dann hatte er Matches gegen Jake Roberts, gegen, wen hat er denn noch? Karma Mustafa, er hatte ein Handicap-Match gegen Big Show und A-Train und so Leute. Also es ist gegen Kane, was wir am Anfang auch schon angesprochen haben, ein paar Mal. Also da waren ja jetzt nicht die Riesengegner dabei, die kamen ja dann erst später. Und auch die Undertaker-Matches waren damals ja auch noch nichts. Die kamen ja auch erst dann so mit Matches mit Shawn Michaels und sowas. Da kamen erst die richtig guten Undertaker-Matches zustande, gegen Edge und so weiter.
Genau, und auch gegen Triple H waren wir hier nicht. Ich finde, die vergisst man immer so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, ich mochte deren Aufeinandertreffen bei WrestleMania 17 echt gerne. Also ich weiß, das mögen nicht so viele, aber ich mochte das gerne. Und ich fand auch deren Hell in a Cell-Match fand ich richtig klasse. Und das wäre eigentlich auch der entscheidende Moment gewesen für den Undertaker zu sagen, so, jetzt reicht's, ich gehe. Ich finde, man hat da schon einiges kaputt gemacht. Also gerade das Match gegen Roman Reigns hätte nicht mehr sein müssen. Das hat niemandem geholfen. Und ja, das Match gegen Brock Lesnar hat man natürlich für den Moment gemacht, man hat einen Moment kreiert, hat aber gleichzeitig dafür auch wirklich eine Legende, naja, ich sag nicht kaputt gemacht, aber man hat auf jeden Fall den Mythos angekratzt, sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz knallhart. Aber wir haben noch über diverse Mythen und Legenden gesprochen, die sich so um WrestleMania ranken. Dieses ominöse Tag Team Match von WrestleMania 10, was wir gerade eben angesprochen haben, ist eins davon. Was fällt denn dir da noch ein, Shaggy?
Ja, ganz wichtig und witzig ist ja die Geschichte des zweiten Ultimate Warriors, der dann plötzlich da aufgetreten ist. Bei WrestleMania 8 war das, als dann erhoben zur Hilfe geeilt ist, da kam ja ein schmächtigerer Ultimate Warrior mit einer anderen, seltsameren Frisur zum Ring gerannt und dann dachten viele, das ist doch nicht mehr der Original Ultimate Warrior, der sieht doch ganz anders aus, der ist nicht mehr so muskulös und die Frisur sieht auch ganz seltsam aus. Das kann nicht der gleiche Ultimate Warrior sein. Da gab es ja lange, lange Gerüchte, aber klar, das war kurz nach dem Steroidskandal und der Warrior muss ja auch mal zum Friseur gehen und so weiter. Klar, es ist immer noch Jim Herrick gewesen, aber die Geschichte gibt es zum Beispiel sehr witzig. Wird man heute immer noch drauf angesprochen. Also wenn man jemandem erzählt, man ist Wrestling-Fan, sagt man erstmal, wird man erstmal gefragt, hier, das ist das alles irgendwie echt? Oder ist das noch der gleiche Undertaker? Oder die Leute, die wirklich damals dabei waren, hier, da wurde doch irgendwann mal der Ultimate Warrior ausgetauscht und so.
Ja, ausgetauscht ist eh mal so eine gute Geschichte.
Weil der andere gestorben ist übrigens, gell? Das hieß es ja immer. Der erste Original Ultimate Warrior ist gestorben.
Ja, das ist richtig. Also, man muss dazu sagen, also auch damals hat man sich wirklich gefragt, ob das der wirklich Original Ultimate Warrior gewesen ist. Ich weiß, als der den Run-In gemacht hat, habe ich auch gesagt so, Der ist nur noch der halbe Warrior und irgendwie hat er diese neue Frisur, die hat ihm auch nicht wirklich gut getan, ne? Also schwierig. Ansonsten gibt es natürlich dann diverse Geschichten, wo ja ursprünglich was geplant gewesen ist und man hat es dann hinterher umgeworfen. Also ganz bekanntes Beispiel ist ja zum Beispiel auch WrestleMania 8, wo ursprünglich gesagt worden ist, man macht den großen Main-Event zwischen Hulk Hogan und Ric Flair und da konnte man sich ja schlicht nicht drauf einigen, wer da am Ende gewinnt irgendwo, ne? Und dann wurde ja hinterher doch alles umgeworfen und plötzlich haben wir dann Hulk Hogan gegen ein Sid Justice im Main Event und Ric Flair gegen den Macho Man in der Midcard. Auch so ein geiles Midcard-Match übrigens, was dem Main Event absolut die Show gestohlen hat.
Absolut. Ne? Aber da gab es ja noch andere Hintergründe. Und zwar hatte man ja da auch schon mit Matches zwischen Flair und Hogan bei den House Shows hatte man ja ausprobiert. Aber da waren die Zuschauerzahlen tatsächlich gar nicht gut. Und ein Vince McMahon hat sich dann gedacht, okay, wenn da die Zuschauerzahlen bei den House Shows schon nicht so gut sind, wobei wir jetzt die beiden größten Stars, die das Publikum ja eigentlich endlich mal gegeneinander sehen wollte, nicht mal die Zahlen erreicht, die man eigentlich sehen will, kann man das bei WrestleMania auch nicht bringen. Und man hat dann mit Justice jemanden gehabt, den man sehr gut aufgebaut hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Und auch die Fehde Savage gegen Flair fand ich irgendwie ganz spannend mit diesen gefakten Fotos mit Elizabeth, falls du dich da irgendwie dran erinnerst. Ja. Das war auch irgendwie was cool damals. Und in The Justice mochte ich eh, obwohl es am Ende ja dieses gebotschte Ende gab. Auch mit dem One-In dann vom Warrior und von Papa Shango, der viel zu spät kam. Aber so, das ist ein Mythos der Geschichte. Aber wenn man von Matches spricht, die hätten eigentlich sein sollen, muss man auch sprechen von WrestleMania 7. Da sollte es ja ursprünglich auch mal zum Rematch. Also eigentlich sollte der Ultimate Warrior ein ganzes Jahr Champion bleiben und dann sollte es zum Rematch gegen Hogan kommen. Aber der Warrior auch da haben die Zuschauerzahlen bei den House Shows also mit Warrior als Champion auch nicht so ganz gepasst. Und der Warrior war eher ein schwieriger Charakter. Also hat man ihm tatsächlich den Titel wieder abgenommen und Slaughter gegeben und hat sich dann lieber für die große Fehde Sergeant Slaughter gegen Hulk Hogan entschieden, die selber aber auch nicht das Byweight gebracht hat, was es eigentlich bringen sollte. Man wollte ursprünglich auch eine größere Halle bei WrestleMania 7. Das hat es ja auch alles nicht so gebracht.
Ja, man hat da ja einiges umgeworfen. Ne? Also gerade was den Warrior angeht, er war ja dann auch immer jemand, der jetzt nicht sich so gut mit Vince McMahon verstanden hat, um es vorsichtig auszudrücken, der auch dann häufig sein eigenes Ding gemacht hat. Da muss man häufig umplanen. Andere Geschichte, die man da auch noch mit einschmeißen könnte, war WrestleMania 12, wo wir ja den Streetfight zwischen Goldust und Roddy Piper gesehen haben. Und eigentlich deutete innerhalb der Fehde, zumindest im Vorfeld, alles darauf hin, dass wir hier Razor gegen Goldust bekommen. Aber auch ein Razor Ramon hat damals, ja, ne, so ein bisschen daneben gegriffen und ist durch die Wellness-Policy gefallen und war ja dann kurzerhand gar nicht dabei. Das hat man auch, ich muss sagen, ich habe das damals gar nicht mitgekriegt. Ich fand nur diese Fehde von Goldust gegen Roddy Piper so gekünstelt und habe mich gefragt, so, was, wieso das denn jetzt auf einmal? Das macht doch gar keinen Sinn. Und das ist die Erklärung dahinter.
Ja, eben. Das ist das Problem dann. Aber trotz allem gab es ein denkwürdiges Match zu Piper und Goldust. Das ist auch ein Match, was wir nicht vergessen haben. Anderes Beispiel, WrestleMania 18. Es sollte ja ursprünglich, wo es zum großen Match, was wir auch angesprochen haben, Rock gegen Hogan gekommen ist, sollte es ja ursprünglich, war geplant, in Steve Austin gegen einen Hogan zu stellen. Aber Steve Austin wollte dann nicht so recht gegen Hogan und dessen Ego kämpfen und hat sich dann letzten Endes dagegen ausgesprochen. Und so gab es halt zum großen Match Rock gegen Hogan und zum nicht ganz so großen Match Austin gegen Scott Hall bei der gleichen WrestleMania.
Genau, da gab es eigentlich gar keine Gewinner, also zumindest nicht an der Scott Hall und Steve Austin Front, muss man ganz klar sagen. Irgendwie Steve Austin war nicht glücklich darüber, dass er quasi nicht so ein großes Showcase-Match bekommen hat. Scott Hall war nicht glücklich darüber, weil es ja dann auch wirklich absurde Segmente gegeben hat. Das muss man ja auch mal hier noch erwähnen. Es gab ja dann wirklich auch diese Geschichte, wo dann Jan Steve Austin quasi die NWO gejagt hat und einen Scott Hall ja festgenommen hat und den an einen Stuhl gebunden hat und ihn auch mit Bier übergossen hat. Und das war natürlich zur damaligen Zeit für einen, ich glaube, damals trockenen Alkoholiker wie Scott Hall alles andere als gut. Und ja, das war alles sehr unglücklich. Und Steve Austin war ja da auch sehr unzufrieden damit. Wenn man sich Something to Wrestle mit Bruce Pritchard anhört, da gibt's eben eine ganze Episode über Steve Austin, wie er hinterher auch WWE kurzzeitig verlassen hat. Und man hat letztlich sich für Rock gegen Hogan entschieden, weil man das Gefühl gehabt hat, so dass das funktioniert besser. Und Austin gegen Hogan wäre vom Stellenwert für die WWE-Booker ähnlich gewesen, aber da waren dann eben die Egos einfach so ein bisschen im Wege. Also schwierig. Ne? Wir haben auch WrestleMania 3 angesprochen zum Beispiel. Da war man sich lange Zeit gar nicht darüber bewusst, ob ein Andre the Giant überhaupt gegen Hulk Hogan antreten würde. Nicht, weil er nicht antreten wollte, sondern weil er einfach körperlich schon so fertig gewesen ist. Ne? Man wusste gar nicht genau, ob er das noch mal konnte. Und ich meine, auch im Vorfeld hat doch Vince McMahon ihn da wirklich, ich sag's jetzt mal ganz böse, angefleht, dass er noch mal für dieses eine große Match noch mal zurückkommt. Oder war das nicht so, Shaggy?
Das war so, aber hinzu kam sogar, dass der die Wochen vorher schon, ich glaube, eine andere schwere Erkrankung noch irgendwie hatte, die er mit hergetragen hat. Das war nicht nur die körperlichen Sachen, das war auch noch eine andere Erkrankung, die noch hinzukam, die es auch noch schwieriger gemacht hat. Aber letzten Endes gab es so den Match und das war ja auch ein ganz, ganz großes Match dann. Also das war auch nicht sicher bis kurz vorher, ob es wirklich stattfinden kann. Jemand anderes, der ein bisschen Pech bei WrestleMania hat, obwohl er großartige Matches da schon gebracht hat, ist ein Chris Jericho, den du angesprochen hast. Wenn du uns an die WrestleMania 2000, übrigens die einzige WrestleMania, die nicht in der fortlaufenden Nummerierung ist, die heißt bis heute noch WrestleMania 2000, da gab es ja den Main Event Triple H, Mick Foley, The Rock und Big Show mit den ganzen McMahons an ihrer Seite. Ursprünglich war statt Mick Foley ein Chris Jericho eingeplant. Und Mick Foley hatte sich ja ein paar Monate zuvor, ist er ja schon in Rente gegangen, einmal wieder in Rente gegangen. Und man hat ihn aber für das Match reaktiviert, weil man nicht sicher war, ob der Jericho doch die Zugkraft haben wird, um da im Main Event mitzustehen. Und dann hat sich dann letzten Endes lieber dann für Mick Foley entschieden. Das ist auch schade, dass man da einen Jericho aus dem Main Event genommen hat. Und Jericho ist auch so jemand, der bei WrestleMania 29 ja dieses sagenumwobene Match gegen Fandango gehabt hatte. Die ursprüngliche Idee war, Jericho vorher als großen Heel zu bringen und gegen ein aufstrebendes Face wie ein Ryback zu stellen bei WrestleMania 29. Gab's jetzt nicht, aber das Match gegen Fandango gehört sicherlich auch nicht zu den Highlights, obwohl es kein schlechtes Match war. Aber Vince McMahon war ein riesen Fan von Fandango, der ja bei seinem Debüt, das muss man auch sich mal vorstellen, sein Debüt bei WrestleMania 29 in einem Sieg gegen Chris Jericho hatte.
Ja, Fandango war exakt, ich glaube, 3 Tage over oder so, ich weiß es nicht. Also es gab ja dann noch diese Fandango-Welle mit dem Tanzen, aber ansonsten war da nicht so viel.
Ich finde den immer noch gut so.
Ja, ich fand ihn auch mit den Fashion Files und so waren hochgradig unterhaltsam, aber da hat man ja offensichtlich jetzt nicht so großes Vertrauen in das ganze Ding gehabt. Und ich finde auch, Humor sollte man auch im modernen Wrestling irgendwie durchaus häufiger mal versuchen mit einzubauen, auch auf der ganz, ganz großen Bühne, weil das hat den Wrestlern immer geholfen, egal ob es jetzt ein Kurt Angle gewesen ist, Edge und Christian oder auch ein Jericho, der ja auch durchaus sehr humorige Geschichten abgeliefert hat. Das hat auf jeden Fall immer geholfen.
Ein ganz, ganz wichtiges Match, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was wir aber im Match of the Week ansprechen werden, was ja jetzt auch am Wochenende herauskommt, ist tatsächlich das Match The Battle of the Billionaires. Das sollte man zumindest mal in diesem Podcast auch nochmal zumindest namentlich kurz erwähnt haben.
Sollte man das? Warum denn, Shaggy?
Da ist schließlich der zukünftige amerikanische Präsident aufgetreten, der den wahrscheinlich besten Stunner in der Geschichte von Stone Cold Steve Austin kassiert hat. Der besten Stunner, den es jemals gab, den hat ihn so gut verkauft. Und nee, also das Match ist schon auf jeden Fall ein Match, was zur WrestleMania-Geschichte gehört. Das war schon was Großes. Das ist ja etwas, worüber die WWE heute immer noch redet. Ja, der amerikanische Präsident war bei WrestleMania. Ich meine, das war ja nicht seine einzige WrestleMania, wo man ihn gesehen hat. Man hat ja auch WrestleMania, was, 4 und 5, die er gehostet hatte, wo es in seiner Halle war. Ja,
ich glaube, Trump Plaza.
Genau, im Trump Plaza. Und da hat er auch kurze Ansprachen gehalten. Also ein Donald Trump immer sehr nah bei der WWE. Ist ja nicht umsonst so, dass die Frau von Vince McMahon ja auch im erweiterten Kabinett von einem Trump sitzt.
Ja. Ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Es passt ja eigentlich, also da gehen ja wirklich dieser Promi-Status plus eben ja, das ganze Flair plus eben Wrestling geht da irgendwie zusammen. Und das steht auch für WrestleMania auf eine gewisse Art und Weise. Shaggy, hast du noch eine Urban Legend, einen Mythos zu WrestleMania? Oder sollen wir hier noch ganz kurz die Part-Timer abfrühstücken?
Lass uns die Part-Timer erst nochmal abfrühstücken, so wie du's gesagt hast.
Ja, die Part-Timer sind ja wirklich so ein Phänomen, was wir die letzten, ich sag mal, 10, 12 Jahre erst so richtig gehabt haben. Egal, ob es jetzt aktuell jemand ist wie eine Triple H und Batista oder dann eben auch einen Undertaker, der dann quasi nur noch einmal im Jahr antritt. Und The Rock haben wir gesehen, once in a lifetime, twice in a lifetime, die dann wirklich nur mal hin und wieder auftreten. Und John Cena fällt da inzwischen auch irgendwo rein. Findest du, das ist eine positive Entwicklung? Weil früher hatte man das ja relativ selten bis gar nicht.
Man hatte es nicht, weil man es nicht brauchte. Heutzutage wir haben das Problem, sprechen wir seit Jahren an, die WWE hat es nicht geschafft, wirkliche Superstars noch aufzubauen, die für das Mainstream-Publikum, und das hat man bei WrestleMania auch, man hat nicht nur die gelegentlichen Fans oder die Fans, die immer schauen, sondern man hat gelegentliche Fans, die sich WrestleMania anschauen. Und da kann man einfach nicht unbedingt ein AJ Styles gegen Seth Rollins, so geil das Match vielleicht wäre, als Main Event bringen. Das geht halt einfach nicht. Da muss man die großen Namen haben. Und da sie einfach es nicht geschafft haben, wirklich große Namen aufzubauen, ist man auch noch gezwungen, so ein bisschen auf die Part-Timer zu setzen. Zumal das ja wirklich auch große Namen waren. Ich finde, es ist in diesem Jahr nicht so schlimm, wie es auch schon, wie es früher schon mal war, weil man hat ja im Grunde, ja, Part-Timer wie ein John Cena, ein Triple H, die regelmäßig irgendwie auch mit dem Produkt noch verbunden sind. Und ein Batista ist ein großer Name, der sicherlich im Ring noch drauf hat, der auf jeden Fall WrestleMania bereichert. Also ich freue mich sehr, dass das Match stattfindet. Sicherlich gibt es auch Leute, die dagegen sind, aber ich finde es gut, es gehört irgendwie dazu. Ein Kurt Angle hätte ich jetzt nicht unbedingt dieses Jahr nochmal sehen müssen, der ist einfach auch drüber, aber da er sein Abschiedsmatch feiert, kann er das auf der großen Bühne auch machen. Das finde ich schon in Ordnung. Also ich finde es dieses Jahr nicht so schlimm, wie es die letzten Jahre schon war, aber ich verstehe, dass es da Kritik daran gibt, aber es gehört auch irgendwie zu WrestleMania. Solange man es nicht hat, dass man mit den eigenen Leuten wirklich WrestleMania so füllen kann, dass man das Mainstream-Publikum erreicht, muss man darauf setzen einfach. Selber schuld.
Ja, so ist es dann eben wirklich. Selber schuld, glaube ich, umschreibt es ganz gut, weil man hat es wirklich einfach nicht geschafft, neue Stars so aufzubauen, dass die WrestleMania wirklich in der Gänze füllen können. Früher hatte man das Problem nicht, heute hat man das. Das spricht wiederum für die Unausgegorenheit des WWE-Produkts, haben wir auch schon oft genug hier kritisiert. Ansonsten bräuchte man diese Leute nicht. Mir persönlich wäre es lieber, wenn wir die nicht hätten. Ich bin auch jemand, der Batista gegen Triple H nicht unbedingt braucht, auch wenn ich dieses Drumherum ganz gut finde. Aber ich bin sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. So eine Retirement-Match wiederum finde ich, das darf man bringen, das sollte man sogar bei einer WrestleMania bringen, einfach um auch ja den Status eines Kurt Angles nochmal zu unterstreichen, weil das ist einer der besten Wrestler, die WWE jemals hervorgebracht hat. Das ist ein absoluter Star und der verdient auch nochmal den Abschied auf der ganz, ganz großen Bühne. Wenn er jetzt, keine Ahnung, nach seiner Niederlage gegen Drew McIntyre bei Raw einfach so mir nichts, sehr nichts im Sonnenuntergang verschwunden wäre, hätte ich das sehr traurig gefunden. So soll er nochmal wirklich diesen gebührenden Abschied kriegen. Und das gehört auch diese emotionalen Momente gehören ja mit dazu. Also egal, ob es jetzt der Abschied von Kurt Angle sein wird, der Abschied von einem Ric Flair gewesen ist oder dann auch, ich meine, WrestleMania 7, irgendwie Ultimate Warrior gegen den Macho Man mit der Wiedervereinigung von Macho Man und Elizabeth damals. Wer hat da nicht geweint, Shaggy?
Ja, ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber es war auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment, das kann man so sagen. Und jemand, der, wirst du vielleicht jetzt auch nicht so gern hören, aber jemand, der auch sein Abschiedsmatch bei WrestleMania haben muss, ein wirkliches Abschiedsmatch ist sicherlich der Undertaker. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, wir haben das jetzt tatsächlich zwei Wochen vor WrestleMania, also bevor wir es jetzt ausstrahlen, diesen Podcast schon aufgenommen, ist der Undertaker ein Punkt jetzt noch nicht auf der Card. Und ich glaube, dass man ihn aber noch darauf sehen wird, in seinem letzten Match.
Das glaube ich eben gerade nicht übrigens.
Gegen Kurt Angle.
Ich glaube, da kriegen wir John Cena gegen Kurt Angle.
Ja, werden wir sehen. Das ist natürlich auch gut möglich. Aber ich würde den Undertaker tatsächlich gerne sehen. So,
ja.
Live nochmal. Gegen Sting dann, mein ich.
Mal gucken. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir noch, Shaggy, hast du noch irgendwas, was du zu Mythos WrestleMania loswerden möchtest? Außer, dass, weiß ich nicht, Feuerwerk eigentlich zu jeder Wrestling-Show dazugehört und nicht zu WrestleMania und dass du dich auf die größte Veranstaltung des Jahres freust.
Wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich freue mich tatsächlich jetzt noch mehr als zu Beginn des Gespräches. Also das hat mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen geholfen, mich zu hypen darauf und ich hoffe, dass es anschließend jetzt für mich nicht nur den Mythos WrestleMania im Allgemeinen, sondern den Mythos WrestleMania in New York, WrestleMania 35 New York, auch ein eigener Mythos für mich entstehen wird. Ich glaube, das wird was ganz Besonderes. Ich freue mich sehr und gerade so mit den anderen Leuten zusammen, dem Jan Grün und Jennifer Fischer im Besonderen, aus meinem engeren Bekanntenkreis. Das wird schon auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ich freue mich auf WrestleMania, ich freue mich auf alles drumherum, auf die ganzen Veranstaltungen drumherum, die stattfinden, die ganzen Fanfeste und auch die ganzen Indie-Promotions und auch New Japan und Ring of Honor, die da veranstalten werden, die WXW, da werde ich auch mit dabei sein und wieder ein bisschen helfen. Also ich freue mich da wirklich sehr auf die gesamte Woche in New York, ich freue mich auf die Stadt. Vielleicht mache ich eine Seinfeld-Tour, weil ich ein riesen Seinfeld-Fan bin und New York da sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt bei Seinfeld. Also ich freue mich auf so viel einfach, auf alles drumherum und nicht nur Wrestling, sondern einfach Mythos WrestleMania gehört einfach alles dazu. Die Stadt, die Menschen, das Wrestling.
Genau, und die Prominenten, der Pomp und der Prunk, das gehört auch dazu. Ich hoffe einfach, wir haben euch mit dem Podcast hier ein bisschen Lust auf WrestleMania 35 gemacht. Ich glaube, man kann auch, um sich nochmal so ein bisschen in WrestleMania-Stimmung zu versetzen, ruhig nochmal auf dem Network vorbeischauen, sich diese 24-Dokus zu den letzten WrestleManias anschauen. Auch die Doku zu WrestleMania 1 ist super interessant, wie das zustande gekommen ist und welche Risiken man da eben eingegangen ist. Das ist wirklich eine ganz interessante Kiste. Wir wollten euch heute einfach noch ein bisschen Lust und ein bisschen Stimmung auf WrestleMania machen und ich hoffe, das hat geklappt. Shaggy, ich hoffe, du bringst uns irgendwie was Schönes mit, sei es nur ein paar Bilder oder ein paar andere Aufnahmen aus New York.
Ja, ich bringe euch auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon versprechen, sehr, sehr viel schöne Geschichten mit.
Ich bin gespannt. Ansonsten, ihr Leute da draußen wisst, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann und wenn ihr möchtet, dass wir auch zu WrestleMania fahren, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns da, da gibt es auch jede Menge Podcasts. Shaggy und ich haben jetzt zuletzt die Helden aus der zweiten Reihe aufgenommen über Hardcore Holly, wir haben das Match of the Week mit Lashley gegen Umaga, also jede Menge Zeugs bekommt ihr da. Und was haben wir noch im Programm, Shaggy? Was muss ich noch hier kundtun?
Wo kriegt man mich? Mich bekommt man auch bei den Giganten. Wir hatten ja auch vor kurzem den Markus Holz einmal bei uns zu Gast, wenn euch das gefallen hat. Da haben einige positive Zuschriften schon bekommen, dass das richtig gut ankam. Den werden wir sicherlich auch nochmal einladen. Das ist wirklich ein Mann mit Wrestling-Fachwissen, Hintergrundwissen und geschichtlichem Wissen. Aber ansonsten, Giganten, wie gesagt, mich kann man auch überall hören. Sucht mich einfach, schaut mich an. Was ich aber gerne noch sagen möchte, ich möchte mich mal bei den ganzen Headlock-Hörern im Allgemeinen bedanken. Wir haben ja einige jetzt vor ein paar Wochen beim Karat auch kennengelernt oder neue kennenlernen dürfen. Und ich habe ja im Vorfeld gesagt, wenn ihr mit mir reden wollt, bringt mir Bier mit. Das war natürlich ein bisschen witzig gemeint, aber dass ich wirklich, also ich glaube, 6 oder 7 Bier bekommen habe von euch lieben Hörern, hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Dafür danke nochmal an alle. Und auch die, die es jetzt nicht geschafft haben, mir ein Bier mitzubringen, trotzdem Danke oder Hallo gesagt haben, hat mich auch wirklich sehr gefreut. Beim nächsten Mal könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, trotzdem ein Bier mitbringen, müsst ihr aber nicht. Es hat mich aber wirklich sehr, sehr gefreut. Danke nochmal an alle Hörer, ihr seid die Besten.
So. Das unterschreibe ich so und ich würde sagen, damit machen wir hier den Deckel auf die Ausgabe. Nächste Woche geht es ja dann schon weiter, also schon in wenigen Tagen, da dann mit der Vorschau auf WrestleMania 35. Da sind wir dann wirklich ganz dicht am Match geschehen und werden einmal die Card vor euch durchgehen. Und ja, und dann zum Wochenende natürlich NXT TakeOver und Anfang dann der Woche drauf auch die Review zu WrestleMania selbst. Also da werdet ihr hier garantiert einiges zu hören kriegen. Ich hoffe, dass das eine geile Veranstaltung wird und dass das so schön wird, wie man sich das von einer WrestleMania erwartet. Und auf jeden Fall werden wir da ganz viel Wrestling hier haben. Wir haben ganz viel Headlock da. Ansonsten, wenn ihr uns noch schreiben wollt, fragen@headlock.de, die zentrale E-Mail-Adresse. Ich sage Dankeschön, liebster Shaggy, und dir schon mal eine gute Reise natürlich.
Ich freue mich sehr, danke, danke. Und ich kann nur jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall die beste WrestleMania aller Zeiten, weil ich dabei bin.
Das nenne ich Selbstbewusstsein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der Vorschau zu WrestleMania 35. Macht's gut, bis dahin, tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.